Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialberatung to go. Heute soll es um das Thema Pflege gehen und ich habe mir juristischen Sachverstand dazugeholt. Katja Hasert aus Remscheid ist dabei. Gruß ins Bergische, hallo.
Hallo Matthias, liebe Grüße zurück. Hallo.
Dankeschön. Und die Janina Wenzel ist dabei, auch Juristin in unserem Sozialberatungszentrum in Recklinghausen. Hi.
Hallo.
Super, dass ich heute mit euch sprechen kann. Wir wollen mal über das Thema Pflege sprechen, aber vielleicht müssen wir vorab mal aus aktuellen Gründen über das Thema Sozialberatung insgesamt sprechen. Sozialberatung in Zeiten der Pandemie. Also Menschen können ja im Moment nicht in die Geschäftsstellen. Wie macht ihr das eigentlich derzeit?
Ja, also das ist leider sehr, sehr schade, dass man auf persönliche Beratung derzeit verzichten muss. Wir haben deswegen die Lösung entwickelt, dass wir mit den Mitgliedern per Telefon Beratungen durchführen. Zusätzlich gibt es bei uns in Remscheid auch die Möglichkeit, per Video beraten zu werden. Bedeutet, wie man es typischerweise bei Zoom oder Teams kennt, kriegen die Mitglieder dann auf ihre E-Mail-Adresse einen Link geschickt und klicken diesen an und werden dann in den Videochat mit mir direkt verbunden.
Und Katja im Bergischen Land, ihr macht das dann zum Teil auch über Zoom, aber ihr braucht ja auch E-Mails und mit den Unterlagen ist das bei euch auch so, dass man die abgeben kann?
Genau, also wir kriegen die immer vorab zum Termin per E-Mail geschickt oder halt in den Briefkasten geworfen, dass sowohl dem Mitglied als auch uns für die Rechtsberatung dann der entsprechende Bescheid oder die Unterlagen vorliegen, um die es dann in der Rechtsberatung gehen soll.
Mhm. Macht sich Corona denn wirklich jetzt auch bemerkbar, wenn man so mit den Menschen spricht?
Ja, auf jeden Fall. Also die Mitglieder haben ganz, ganz viele Fragen, insbesondere weil die Behörden derzeit ja auch keinen persönlichen Kontakt haben, gibt es da sehr hohen Beratungsbedarf. Ne, Anträge müssen irgendwie ausgefüllt werden, das machen wir alles telefonisch mit denen und sind da, glaube ich, eine sehr, sehr große Hilfestellung.
Genau. Ja, also wir haben jetzt auch gemerkt, also es kommt natürlich immer die Rückfrage, wann die Sozialberatungszentren denn wieder aufmachen. Also gestern kam dann die Rückfrage, also weil jetzt ja auch die Selbsttests auf den Markt kommen, dass eines unserer Mitglieder jetzt einen Selbsttest gemacht hat und dann hat er gefragt, ob er den nicht vorzeigen kann und dann irgendwie die Möglichkeit besteht, dass er dann doch ein persönliches Beratungsgespräch machen kann.
Vielleicht nochmal so zurück beim Thema Pflege. Ist denn die Pflege insgesamt, was unsere Beratung angeht, im Alltag ein großes Thema?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was brennt den Leuten so unter den Nägeln?
Also in letzter Zeit ist es natürlich sehr viel auch, was ich gemerkt habe, die Mobilität. Also viele haben jetzt in letzter Zeit gefragt, wie sie einfach zu den Arztterminen kommen. Also das war das, was vermehrt bei uns aufgetreten ist, weil diese Taxifahrten, also über den Pflegegrad kann man natürlich dann auch diesen Taxischein zum Arzt bekommen. Das ist das, was bei uns in Recklinghausen jetzt sehr viel angefragt wurde.
Ja, der Beratungsbedarf ist groß, ne? Katja, siehst du auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also insbesondere hinsichtlich der Fragestellung zu, im Hinblick auf die Pflegekasse hat sich das natürlich auch nochmal deutlich erhöht, weil der Prozessablauf, also der Verfahrensablauf, wie ein Pflegegrad beantragt wird, ist ja jetzt durch die Pandemie auch nochmal verkompliziert worden. Ja, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu.
Genau, also der medizinische Dienst der Krankenkassen wäre ja zuständig für die Begutachtung und im Moment gibt es eine Begutachtung nach Aktenlage oder wird da auch telefoniert?
Also die Gutachten werden derzeit vom MDK meistens telefonisch durchgeführt. Ne, auch die haben die Anweisung, derzeit gilt die jetzt noch bis zum 30.06., dass persönliche Begutachtungen nicht stattfinden dürfen. Stattdessen wird eine Begutachtung am Telefon gemacht, was natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr problematisch ist, weil da entstehen halt viele Fehler und es kann nicht richtig eingeschätzt werden, wie eine gesundheitliche Situation tatsächlich aussieht, ne?
Das heißt, ich habe da eine pflegebedürftige Person am Telefon, die noch sehr rüstig erscheint, noch klar erscheint und in Wirklichkeit ist die aber sehr, sehr pflegebedürftig?
Ja, auf jeden Fall. Insbesondere haben wir auch die Problematik festgestellt, dass viele Pflegebedürftige das auch ungerne zugeben, dass sie tatsächlich pflegebedürftig sind, ne? Es gibt halt die Problematik, dass ja, wem gibt man denn gerne gegenüber zu, dass man inkontinent geworden ist über die Zeit oder ja, tagtäglich auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Das heißt, auch in den Telefonaten, wenn der Pflegebedürftige das Telefonat alleine führt, haben wir oftmals die Problematik, dass die sich oftmals besser darstellen, als es denen geht tatsächlich.
Janina, du erlebst das auch so?
Ja, also ich finde, das merkt man dann auch immer, wenn man die Gutachten auf dem Tisch hat, dann hat man immer diesen großen Batzen, der sich auf die Krankheiten bezieht, also weil die ja immer sehr, sehr detailliert geschildert werden. Aber dann, wenn es direkt ans Eingemachte geht, also wenn dann die Pflegebedürftigkeit geschildert werden soll, da ist dann eigentlich gar nichts in den Gutachten zu holen. Und eigentlich geht es ja bei einer Pflegebegutachtung spezifisch darum. Und ja, entweder wird das nie gefragt, was teilweise vielleicht auch der Fall ist, oder einfach, wie Katja gerade gesagt hat, schildern die Mitglieder das dann einfach nicht so gerne oder gar nicht.
Wie definiert sich denn Pflegebedürftigkeit? Da gibt es wohl so verschiedene Module.
Also die Pflegebedürftigkeit, da geht es ja einfach um die Einschränkung der Selbstständigkeit. Und also grundlegend ist einfach das Modul 1 beschäftigt sich mit der Mobilität zum Beispiel. Aber eigentlich geht es so, was die meisten immer denken, ist, also es geht an sich ums Laufen, aber es geht bei der Pflegebedürftigkeit so gesehen nicht ums Laufen, wie sie sich draußen bewegen können, sondern um die Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden. Also es geht nicht darum, wie die Menschen, ob sie große Wanderungen vornehmen können, sondern einfach, ob sie sich in den eigenen vier Wänden noch gut bewegen können.
Also 2017 gab es ja diese große Reform von den Pflegestufen hin zu den Pflegegraden. Damals wurde die Pflegebedürftigkeit noch ganz anders beurteilt als seit der Reform jetzt. Durch die Pflegegrade ist es jetzt ermöglicht oder ist es möglich geworden, psychische Erkrankungen auch noch mit in diese Beurteilung einer Pflegebedürftigkeit mit einfließen zu lassen, was ein sehr großer Vorteil ist im Vergleich zu der damaligen Rechtslage und Beurteilungsgrundlage.
Auch so möglicherweise aggressives Verhalten gegen einen selbst oder gegen die Pflegetätigkeit, wenn man sich wehrt oder ja, psychische Probleme eben hat. Das ist jetzt alles mit einbezogen, Demenz.
Genau, richtig.
Genau, oder auch wenn man auch jetzt Pflegetätigkeiten oder jetzt auch die Hilfestellungen von anderen Personen zum Beispiel rigoros abwehrt oder sich aggressiv gegenüber den Angehörigen äußert oder zeigt. Also das wird jetzt auch mittlerweile auch alles mitbewertet. Nur es ist natürlich immer schwer, das auch in irgendeiner Form, dass sich das im Gutachten widerspiegelt. Denn die Pflegebegutachtung zeigt natürlich immer nur eine Momentaufnahme und man muss natürlich dann zum Begutachtungszeitpunkt gerade dieses Verhalten an den Tag legen.
Ja, ich stelle mir das gerade vor, dass irgendwie die pflegebedürftige Person am Telefon zugibt, dass sie gestern den Pfleger attackiert hat oder die Schwiegertochter. Das kann man sich ja kaum vorstellen.
Ja, das ist genau diese Problematik, die wir vorhin kurz angerissen haben, dass Begutachtungen am Telefon halt auch viel mit Selbstwahrnehmung und Scham und ja, ehrlichen Angaben des Pflegebedürftigen selber zu tun haben.
Dass möglicherweise eine sehr stark pflegebedürftige Person sagt, was wollen Sie eigentlich? MDK, ich bin topfit.
Genau. Was ja im Prinzip auch Ausprägung einer psychischen Erkrankung sein kann, ne? So eine Krankheitsleugnung.
Das ist natürlich für die Verwandten, die sich dann kümmern, möglicherweise im Haushalt zum Teil mit der Person leben, eine enorme Belastung. Was hat sich denn da eigentlich getan, was so Entlastung angeht? Oder welche Hilfe bekomme ich denn da? Pflegegeld, Pflegesachleistung oder auch so ein, dass ich mal eine Woche Urlaub nehmen kann. Was hat sich da getan in letzter Zeit? Wie klärt ihr da auf in der Beratung?
Ja, also zunächst mal kann man unterscheiden, wenn man den Antrag stellt, ob man gerne Pflegegeld, Sachleistungen oder Kombinationsleistungen, das bedeutet Pflegegeld, ab Pflegegrad 2 kriegt der Pflegebedürftige bereits einen Betrag in Höhe von 316 Euro ausbezahlt. Den kann er dann verwenden, um Angehörige, die ihn pflegen, zu entlohnen. Ja, und das steigert sich, je höher der Pflegegrad ist, umso höher ist das Pflegegeld. Bei Pflegegrad 1 haben wir derzeit die Besonderheit. Grundsätzlich war das so, dass man einen Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro hat. Bedeutet, wenn man externe Dienstleister in Anspruch nimmt, die dann eine Rechnung stellen, die konnte man aufgrund dieses Entlastungsbetrages bei der Pflegekasse einreichen. Zu Corona-Zeiten hat man gerade die Besonderheit, dass man sich diesen Entlastungsbeitrag sogar auszahlen lassen kann, wenn man Nachbarschaftshilfe in Anspruch nimmt, um die Nachbarn entsprechend mit diesem Entlastungsbetrag zu entlohnen. Das heißt, früher musste man halt Rechnungen einreichen bei der Pflegekasse und hat die dann entsprechend erstattet bekommen. Derzeit ist es möglich, sich sogar diesen Entlastungsbetrag auszahlen zu lassen. Mhm. Ja. Bei Sachleistungen ist es halt möglich, dass externe Dienstleister, also derjenige, der wenig Kontakte hat im Alter und keine Familie, die einen pflegen kann, die können sich dann Pflegedienste organisieren. Das versteht man dann unter Sachleistung. Man kann aber auch natürlich als Kombinationsleistung eine gemischte Pflege zwischen Verwandten und Dienstleistern organisieren.
Mhm. Glaube ich, eine ganz wichtige Information, dass Dienstleistungen zum Teil auch unter Sachleistungen laufen.
Mhm. Genau. Ja, und wenn die Pflegeperson dann mal krank ist oder im Urlaub ist, dann kann man eine sogenannte Verhinderungspflege organisieren lassen von der Pflegekasse. Das heißt, auch die pflegende Person wird dadurch entlastet und hat eine Art Urlaubsanspruch.
Mhm. Einmal im Jahr oder wie oft?
Da gibt es ein bestimmtes Kontingent.
Okay.
Mhm. Ja. Und was natürlich auch noch für viele Personen ganz wichtig ist, sind diese wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Das heißt also, viele Personen können natürlich ihr Badezimmer nicht mehr nutzen, weil zum Beispiel der Einstieg jetzt in die Dusche zu hoch ist oder sie in ihrem Badezimmer nur noch eine Badewanne haben und der aufgrund ihrer körperlichen Gegebenheiten oder die Badewanne aufgrund der körperlichen Gegebenheiten nicht mehr nutzbar ist. Also dann gibt es diese wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Da wird dann ein bestimmter Betrag bezahlt und da kann man dann das Haus oder die Wohnung entsprechend umbauen lassen, um dann länger in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Oder auch zum Beispiel einen Treppenlift einbauen zu lassen, obwohl letzteres ist eine sehr, sehr teure Maßnahme.
Ja, Stichwort Kosten. Die Pflegekasse ist dann ja der Kostenträger. Informiert er denn über all diese Angebote oder erfahre ich das dann nur beim SOVD? Wie funktioniert da die Aufklärung, was so die Ansprüche angeht?
Also eigentlich bekommt man auch gute Informationen von der Pflegekasse selber. In der Praxis erlebt man leider oft, dass tatsächlich die Mitglieder eher von uns diese Informationen bekommen.
Es ist natürlich, glaube ich, auch oft so, dass viele Kostenträger sich bedeckt halten, einfach weil es natürlich dann ans Eingemachte geht und die Pflegekassen sich dann gerne bedeckt halten, einfach weil sie das Geld nicht freiwillig geben möchten.
Mhm. Und dann kommt man besser zum SOVD und wird neutral beraten. Das ist sozusagen der Werbeblock. Aber ganz im Ernst, wie ist das? Muss ich denn erst ein Problem haben oder wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist? Oder kann ich auch einfach sofort als SOVD-Mitglied zu euch in die Beratung kommen oder anrufen und sagen, könnt ihr mir mal den Antrag stellen? Auch einen Pflegegrad oder eine Begutachtung?
Grundsätzlich ist das jederzeit möglich, weil wir erleben es leider viel zu häufig, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, Janina, oder? Dass Leute einfach viel zu spät mit solchen Problemen zu uns kommen und das Kind im Prinzip schon im Brunnen gefallen ist und Hilfestellung viel, viel eher schon notwendig gewesen wäre.
Ja, also das würde ich auch sagen. einfach, ich würde einfach sagen, dass man auch vielleicht dann mal ein klärendes Gespräch und ein vorsichtiges Gespräch mit dem Mitglied führen muss, um ihm dann vielleicht auch mal die Stärken und Schwächen der eigenen Person vor Augen zu führen. Und ich glaube, wir als neutrale Person können das oft ein bisschen besser als die Angehörigen, denn da ist dieses Näheverhältnis oft zu sehr gegeben und das führt dann zu Streit und den kann man dann vermeiden. Wir können dann einfach neutral schildern, was wir sehen und wo wir dann diese Einschränkungen sehen und was man doch dann im Alltag in dem Moment verbessern könnte und wo dann alle profitieren können.
Die Verwandten sind natürlich sehr nah dran. Da ist ja auch, da sind Emotionen im Spiel. Wenn die eigene Mutter, die man pflegt, plötzlich dement ist und das nicht einsehen will, sind ja viele Probleme, ne? Das ist also ganz wichtig, dass man darüber aufklärt, welche Fristen es da gibt, dass man schaut, das Schreiben der Krankenkasse nicht wegschmeißen, Widerspruch einlegen, den in Ruhe begründen. Könntet ihr dazu noch ein paar Tipps geben oder was ratet ihr den Leuten da? Wie läuft das ab?
Ich würde auf jeden Fall raten, also erstmal die Schreiben tatsächlich zu öffnen. Also es gibt natürlich immer Menschen, die dann die Post erstmal ungeöffnet irgendwo stapeln, aber das ist natürlich dann nicht zielführend. Wenn man die Schreiben dann erstmal öffnet, dann kann man natürlich nur sehen, was darin ist. Und falls dann irgendwas Ablehnendes kommt, dann muss man sich auf jeden Fall mal mit der Materie beschäftigen. Und gerade wenn man was beantragt hat, dann weiß man ja auch letztlich, worum es geht. Und falls dann bei uns in dem Moment auch kein Termin frei sein sollte oder falls kein Sozialberatungszentrum zu erreichen ist, dann kann man natürlich selbst auch erstmal fristbaren Widerspruch einlegen, um dann zu sagen, die Begründung folgt. Denn das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass diese Frist nicht verstreicht. Die Begründung, die können wir dann auch erstmal nachreichen. Denn wenn das Kind dann sonst in den Brunnen gefallen ist, wird es natürlich schwierig, es da wieder rauszuholen.
Habt ihr denn mal so konkrete Erfolgsberichte, dass man sagen kann, also da war es gut, den SOVD einzuschalten. Da hätte jetzt die Pflegekasse von sich aus nicht nachgegeben, von sich aus den Pflegegrad nicht anerkannt. Gibt es da solche konkreten Geschichten? Natürlich ohne jetzt Namen zu nennen.
Also tatsächlich konnte der SOVD bei uns hier in Remscheid einem Mitglied helfen. Und zwar kam eine ganz, ganz liebe alte Dame zu uns und hat einen Bescheid bekommen, wo Leistungen entsprechend dem Pflegegrad 1 von der Pflegekasse bewilligt wurden. Wir haben dann zusammen Widerspruch eingelegt und in dem zweiten MDK-Gutachten, welches dann im Widerspruchsverfahren eingeholt wurde, hat tatsächlich der MDK festgestellt, dass der guten Dame Leistungen entsprechend dem Pflegegrad 3 zugesprochen werden müssten, seit Antragstellung. Das heißt, wir haben dann rückwirkend eine riesen Nachzahlung für die Frau erwirken können, weil Pflegegrad 3 bedeutet 545 Euro Pflegegeld im Monat, ja, was ihr seit Antragstellung dann rückwirkend gewährt wurde. Und das war alles aufgrund einer psychischen Erkrankung, die festgestellt wurde bei der alten Frau, die aber im ersten Gutachten gar nicht berücksichtigt werden konnte. Und zwar handelt es sich hier um eine bipolare Störung. Das ist eine Erkrankung mit depressiven Phasen, aber auch ganz guten Phasen, ja, wo man eigentlich ganz gut drauf ist. Und in dem ersten Gutachten war die gute Frau sehr, sehr gut drauf, hat das eher, ja, alles positiv dargestellt. Und im zweiten Gutachten wurde dann tatsächlich festgestellt, so ist es aber nicht jeden Tag. Ja, es gibt auch sehr, sehr schlechte Tage, wo die Dame halt entsprechend nicht alles alleine machen kann, sondern da auch wirklich auf Hilfestellung von außen angewiesen ist. Ja, sie hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihrem Begehr abgeholfen wurde.
Das sind ja wirklich große Beträge. Und was hat sie das gekostet? Das wollen natürlich jetzt alle wissen. Butter bei die Fische, 6,90 Euro Mitgliedschaft bei uns im Monat und dann noch, was noch?
Genau, sie musste im Vorfeld eine Widerspruchsgebühr in Höhe von 50 Euro bezahlen. Aber dadurch, dass wir halt das Widerspruchsverfahren gewonnen haben, wurden ihr selbstverständlich die 50 Euro auch erstattet.
Wahnsinn. Also das alles für 6,90 Euro Mitgliedschaft. Vielleicht noch abschließend, wir haben jetzt über pflegebedürftige Personen gesprochen. Menschen, die auch sehr belastet sind, sind natürlich die, die das machen. Also zumindest, wenn sie aus dem Verwandtenkreis sind, aus dem direkten häuslichen Umfeld. Welche Hilfe können die bekommen oder welche Leistungen können die bekommen?
Ja, also es ist so, bei den pflegenden Personen, dass die Pflegekasse da ein fiktives Einkommen zugrunde legt und ab Pflegegrad 2 einen gewissen Betrag in die Rentenkasse der pflegenden Personen einbezahlt, als kleines Dankeschön vom Staat sozusagen, weil teilweise ähnelt es ja einem Fulltime-Job, jemanden zu pflegen zu Hause. Und dadurch, dass man eine solche Pflege übernimmt, ist es durchaus möglich, dass sich die Rentenanwartschaft auch erhöht. Das ist ein kleiner Bonus für eine pflegende Person.
Mhm. Alles klar. Herzlichen Dank. Dann danke ich wirklich ganz herzlich heute für diesen interessanten Podcast. Die vierte Folge war das jetzt zum Thema Pflege. Vielleicht noch einen kleinen Werbepart zum Schluss. Wie kann man euch erreichen? Was sollte man machen, wenn man Probleme auf dem Herzen hat?
Ja, also wir sind auf jeden Fall bei uns in Recklinghausen im Moment telefonisch und digital erreichbar. Wann wir natürlich unsere Beratungszentren wieder öffnen, das steht wahrscheinlich noch in den Sternen. Ich denke mal, das kann man nicht anders sagen und gilt auch für uns alle. Aber da würde ich sagen, hoffen wir alle darauf, dass die Pandemie schnellstmöglich und bestmöglich für uns alle zu Ende geht.
Genau, ihr seid erreichbar in Recklinghausen. Wir haben ja noch mehrere Sozialberatungsstellen, auch in Bochum, Essen. Wir sind ja im ganzen Ruhrgebiet, Dortmund. Wie erreiche ich dich oder wie erreicht man dich, Katja, im Bergischen?
Ja, also wir sind im Prinzip telefonisch erreichbar. Wir sind per E-Mail, per Fax und per Videoberatung erreichbar im Prinzip. Ja, also wir haben telefonische Erreichbarkeit von montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr und freitags 9 bis 13 Uhr. Und sollte man uns kurzzeitig nicht erreichen, wird auf jeden Fall zeitnah ein Rückruf erfolgen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Mitglieder, die noch zu uns stoßen wollen.
Prima, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide. Gruß nach Recklinghausen, Gruß ins Bergische. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hoffe, es war doch auch für die Hörerinnen und Hörer halbwegs locker, auch wenn es um ja ein sehr ernstes Thema geht, aber ein Thema, das uns alle angeht. Ganz lieben Dank.
Danke, Matthias.
Dankeschön.
Tschüss.